Sorry, es gibt internationales Völkerrecht, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt sehr starke Vorstellungen davon, was wir tun müssen, um Schutzsuchende zu helfen. Und jetzt zu sagen, ach, wer die Krise definiert, wer höhere Gewalt definiert, darf diese Lehren aus unserer Geschichte ignorieren, das geht nicht. Da muss man wirklich an die Bundesregierung rangehen und sagen, das ist hier wirklich eine rote Linie. Ihr könnt im Rat dieser Verordnung nicht zustimmen. Das ist wirklich jetzt ganz wichtig, dass das passiert.
Es ist so, dass die Grünen in der Bundesregierung das gerade so mittragen. Sie tragen Lager an den Außengrenzen damit mit. Und dann mit parteipolitischem Klein-Klein zu erklären, dass nichts anders geht, finde ich, sorgt manchmal auch dafür, dass man so ein bisschen abstumpft. Und davor versuchen wir uns schon auch als Grüne Jugend zu bewahren. Obwohl sich dann natürlich trotzdem die Frage stellt, was die effektive Gegenstrategie ist. Es wird nicht nur alleine reichen, das dissidente Drittel der Zivilgesellschaft wieder zu beleben, die sich gegenseitig darin bejahen, dass sie dazu eine andere Position haben. Ich glaube, es wäre schon total wichtig, dass es das wieder gäbe. Aber mein Anspruch ist es schon, andere Leute zu erreichen.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissenshost Lukas und Rika. Diese Woche geht es im Podcast hier um die geplante Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS. Die EU-Asylreform bedeutet eine massive Verschärfung des Asylrechts und weniger Schutz für Geflüchtete. Lässt sich die Asylrechtsverschärfung noch stoppen und wie können wir eigentlich zukünftig Mehrheiten für ein solidarisches Europa organisieren? Diese Fragen möchten wir im Dissens-Podcast diskutieren und ich freue mich sehr auf meine Gäste. Das sind zum einen Sarah-Lee Heinrich und Bernd Kasparek. Bernd Kasparek ist Migrationsforscher und Antiterroraktivist. Hallo Bernd, grüß dich.
Hallo.
Ja, danke Bernd, dass du am Start bist. Außerdem mit dabei Sarah-Lee Heinrich, sie ist Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend. Auch an dich, Sarah-Lee, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Sarah-Lee, ich würde gerne gleich mal mit dir starten. Ihr Grünen, ihr habt ja für die Zustimmung der Bundesregierung zur GEAS-Reform einiges an Kritik einstecken müssen. Und es gibt ja auch gute Gründe dafür. Die Beschlüsse sehen Haftzentren an den Außengrenzen vor und Abschiebungen in fast beliebige außereuropäische Staaten. Die Grünen in der Regierung haben die Asylrechtsverschärfung aber mit abgesegnet und verkaufen diese auch noch als Erfolg. Da frage ich mich, Sarah-Lee, warum gibt es eigentlich keinen Aufstand bei den Grünen, für die ja eine humane Asylpolitik immer so ein Markenkern war, wenn die Parteispitze jetzt das umsetzt, was Seehofer sich als Grenzgefängnisse schon mal gewünscht hat?
Der Aufstand, erster Aufstandhöhepunkt ist jetzt schon ein paar Wochen her mit dem Länderrat, wo wir beantragt haben, die Zustimmung der Bundesregierung an Verbesserungen zu binden. Mit diesem Antrag konnten wir uns als Grüne Jugend nicht durchsetzen. Jetzt muss man sich fragen, wie man weiter damit umgeht.
Ja, genau darüber wollen wir noch sprechen. Zum einen, was ihr als Grüne Jugend jetzt noch tun wollt und auch darüber, ob denn die deutschen Grünen jetzt noch Teil der Bewegung für eine humane Asylpolitik in Europa sind. Aber zunächst mal zur Reform selbst. Bernd, der Rat der EU-InnenministerInnen, der hat sich ja in dem ersten Schritt wirklich auf krasse Asylverschärfungen geeinigt. Ich hatte das eingangs erwähnt, Haftzentren an den Außengrenzen und Ausweitung der Drittstaatenbestimmungen. Und die Bundesregierung, nicht nur die grünen MinisterInnen Baerbock und Habeck, allen voran natürlich die SPD-Innenministerin Nancy Faeser, die loben den Beschluss mit der Begründung, die Reform werde die Rechte von Schutzsuchenden stärken und das Sterben im Mittelmeer beenden. Haben wir das denn, Bernd, eine Verbesserung beim Schutz von Flüchtenden oder ist das eine weitere Aushöhlung des Rechts auf Asyl?
Also meiner Meinung nach, es ist eine weitere Aushöhlung des Asylrechts in Europa. Das, was jetzt sozusagen für die Verteidigung des Beschlusses angeführt worden ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sehen, weil es ja schon klar ist, dass an den Grenzen durch dieses Grenzverfahren wesentlich mehr Leute nicht mehr die Möglichkeit haben sollen, ein anständiges Asylverfahren durchführen zu können. Und die Ausweitung von diesem Prinzip der sicheren Drittstaaten, das hattest du vorhin auch schon angeschnitten, bedeutet eben auch, dass eine weitere Gruppe von Personen, nämlich alle, die durch den sogenannten sicheren Drittstaat nach Europa gereist sind, auch aus dem Asylsystem ausgeschlossen werden sollen. Also das bedeutet, dass wirklich, wenn wir sagen, der Zugang zu einem Verfahren, das schutzsuchenden Personen auch Schutz bietet, ist ein fundamentales Menschenrecht und eine wichtige Errungenschaft in unseren Demokratien, dann die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, wie es gerade ausschaut, baut diesen Grundrechtsschutz massiv ab. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und ich sehe auch nicht, wie das zum Beispiel mit dem Sterben auf dem Mittelmeer korrespondieren wird, weil man dazu ja wirklich auch gar nichts gemacht hat. Na, man hat nicht beschlossen, dass man zum Beispiel einen zivilen Seenotrettungsmechanismus aufbaut oder sowas. Also da werden wirklich sehr viele Nebelkerzen gezündet, um diese massive Verschlechterung des Asylsystems in Europa zu rechtfertigen.
Ja, Nebelkerzen, die auch von den grünen MinisterInnen im Kabinett gezündet wurden. Sarah Lee, du als Teil der grünen Jugend, wie bewertest du die Beschlüsse?
Also ich finde, dass diese Reform keine Verbesserung für geflüchtete Menschen darstellt, sondern eine Verschlechterung. Also erstmal ganz grundsätzlich finde ich den Ansatz, wir bekämpfen Menschen, die auf der Flucht sind, statt dafür zu sorgen, dass Menschen A, nicht fliehen müssen und B, dass sie dann sicher von A nach B kommen, wenn sie das denn möchten. Erstmal sowieso den grundsätzlich falschen Ansatz. Und zu denken, man könnte sich davon abschotten, während Flucht ja so etwas ist wie eine soziale Bewegung, weil Menschen immer danach streben werden, nicht in Armut und nicht unter Elend leben zu müssen, ist eine komplett illusorische Vorstellung. Und ich finde, da redet man sich einfach etwas ein. Und mir macht es sehr viel Sorgen, weil natürlich diese Beschlussfassung auch sehr stark darauf wirken wird. Vielleicht reden wir da am Ende beim Ausblick nochmal drüber, wie die Debatten über die nächsten Wochen und Monate hier in Deutschland bezüglich deutschen Verordnungen und deutschen Gesetzen diesbezüglich weiterlaufen werden, wenn die CDU anfängt, in Frage zu stellen, ob Geflüchtete wirklich mehr als 80 € im Monat eigentlich brauchen zum Leben. Und da sehe ich schon einen Zusammenhang. Und auch deswegen finde ich die Zustimmung der deutschen Bundesregierung fatal. Ich würde das jetzt grünen Ministern nicht per se unterstellen, Nancy Faeser dann vielleicht doch auch direkter zu denken, dass man diese asylpolitische Debatte so rum beendet, indem man einfach die Verschärfung selber umsetzt, damit Rechte sie nicht fordern können, das hat nie funktioniert. Und jetzt ist es halt eine fatale Situation.
Aber Sarah Lee, wenn wir nochmal drauf schauen, was zum Beispiel die grüne Außenministerin Annalena Baerbock gesagt hat, dann ist das sinngemäß, dass wir jetzt mehr Mauern brauchen, um nicht den Nationalisten in der EU in die Karten zu spielen. Also dass ein Nein aus Deutschland, so Baerbock, die Nationalisten in Rom oder Athen gestärkt und eine Perspektive in der gemeinsamen solidarischen Asylpolitik in noch weitere Ferne gerückt hätte. Das ist so die Argumentation sinngemäß. Ist es denn richtig, diese Vorstellung, es brauche jetzt mehr gemeinsame Abschottung als Bindeglied für Europa, damit es irgendwann mal weniger Abschottung geben kann?
Dass Abschottung zum Teil das Bindeglied der Europäischen Union ist, da würde ich vielleicht sogar zustimmen. Ich finde, da stellen sich eher Fragen an den Charakter der Europäischen Union und ob man von der Europäischen Union überhaupt quasi aus sich heraus gerade eine humanere Geflüchtetenpolitik erwarten kann. Und da würde ich sagen, dass es Abschottung in der EU gibt, dass man sich darauf vorbereitet, dass alle Menschen, die sehr stark unter den Konsequenzen der nächsten Jahre und Jahrzehnte unter Dürren, Krieg und Ausbeutung leiden werden, bloß nicht in die EU kommen, während man sich hier quasi von den Geistern, die man selbst rief, abschottet. Das, glaube ich, passt sehr gut zur Europäischen Union, die eben gar keine Werteunion ist. Eine humanere Geflüchtetenpolitik kriegt man dafür nicht. Ich finde dieses Argument der europäischen Einigung, dass Dinge gut werden, sobald sie europäisch geeinigt sind, weil man so die Vorstellung hat, ach, wenn wir uns mit den anderen Staaten auf Abschottung einigen, dann werden sie sich ja bestimmt mit uns dann wann anders auf etwas Gutes einigen. Total absurd. Es gibt ja gar keinen Grund, warum die europäischen Staaten dann etwas anderes dann mittragen sollten, sondern sie tragen halt das mit, was in ihrem Interesse ist. Und da glaube ich, ist auch eine grüne Partei manchmal ein bisschen optimistisch oder naiv darin, wie man Kräfteverhältnisse einschätzt.
Hm. Bernd, wie siehst du es? Also in Athen haben wir einen Radikalkonservativen an der Regierung, dem es im jüngsten Wahlkampf auch nicht geschadet hat, dass die griechische Küstenwache in einem Pushback involviert war, bei dem viele Flüchtende gestorben sind. Und in Rom ist eine Postfaschistin an der Macht. Also dieses Argument, dass wir diesen Nationalisten mit mehr Abschottung entgegenkommen müssen, um irgendwann mal bei einem solidarischen Verteilmechanismus zu landen, der ja schon seit Jahren immer wieder gefordert wird, aber nie zustande kommt, ist es richtig? Also braucht es diese Asylrechtsverschärfung, um dann mal bei Verbesserungen zu landen irgendwann?
Ja, also ich bin da ja ziemlich pessimistisch, dass es zu irgendwie einem solidarischen System führt. Weil das, was man jetzt beschlossen hat, und das wäre tatsächlich notwendig gewesen, meiner Meinung nach, nämlich, dass man den Staaten an der Außengrenze hilft und dass man tatsächlich da europäische Lösungen findet, das hat man ja jetzt ja gar nicht beschlossen. Also man hat es aus zwei Gründen nicht beschlossen, weil es gibt ja quasi diesen Solidarmechanismus, wie das immer gesagt wird, da sollen 30.000 Personen umverteilt werden. Das ist ehrlich gesagt relativ wenig. Da war man schon 2015 weiter, da hatte man sich auf knapp 200.000 Leute geeinigt, was auch immer noch zu wenig ist. Und das ist aber der Grund gewesen, ne, warum die Asylreform in Europa seit eben über 8 Jahren blockiert gewesen ist, weil es Staaten gibt in der Europäischen Union, die sagen, wir wollen überhaupt gar keine Einwanderung haben und deswegen beteiligen wir uns auch an keinem Solidarmechanismus. Und das Problem mit dem Solidarmechanismus, den wir jetzt beschlossen haben, ist, dass er eben diesen Staaten, wie zum Beispiel Ungarn oder wie Polen, erlaubt, sich aus der Solidarität freizukaufen mit 20.000 € pro Kopf. Und da würde ich sagen, dann ist es aber auch kein Solidarmechanismus, ne? Weil, also, entweder man macht die Sache zusammen oder man macht sie nicht zusammen. Das kann nicht diese Hintertür geben, die man da raus hat. Und das bedeutet jetzt für die Staaten an der Außengrenze, meiner Meinung nach, dass sie immer noch alleingelassen sind mit dieser, und ich nenne es nicht ein Problem, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung. Ne? Da braucht man eine Politik, die sagt, ja, wie gehen wir mit der Fluchtmigration um? Das ist definitiv eine Unterhaltung, die wir führen müssen. Und das Problem im europäischen Asylsystem ist, dass man eigentlich schon vor 30 Jahren beschlossen hat, dass die Außengrenzenstaaten zuständig sind für die Durchführung von Asylverfahren. Ne? Das ist das immer, wo wir sagen, Dublin. Und das, was jetzt auch weiterlebt in der sogenannten Asyl- und Migrationsmanagementverordnung, also das ist ja auch nicht abgeschafft worden. Und da hat man eben wieder nicht gesagt, dass es eine Aufgabe für ganz Europa ist, die dann auch für ganz Europa durchgeführt werden muss, sondern das hat man wieder gesagt, wir geben es an die Außengrenzenstaaten und helfen denen so ein bisschen, ne? Aber eben nicht verpflichtend solidarisch. Und das ist keine europäische Lösung und deswegen wird es weiter so fragmentiert bleiben, dass man, ne, dass wir die Staaten haben, in denen die Regierungen einfach wirklich ganz krass gegen die Migration sind, ne? Und dass wir die Staaten an der Außengrenze haben, die immer sagen, wir sind überfordert mit der Situation, weil uns Europa allein lässt. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen kerneuropäischen Staaten, wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, die sagen, uns ist alles egal, Hauptsache es kommen nicht so viele Leute bei uns an. Mit der Lösung oder mit dem Kompromiss, den man jetzt gefunden hat, adressiert man keine von diesen Fragen. Und das ist tatsächlich meine größte Befürchtung, dass wir in 3 oder 4 Jahren, wenn das dann umgesetzt worden ist, und wenn das so weiterläuft, dass quasi die Versprechungen, die jetzt mit dieser Kompromiss verbunden sind, auch nicht einlösen können, nämlich, dass weniger Migration kommt. Sarah Lee hat das sehr, finde ich, sehr richtig erklärt, dass Migration und Fluchtmigration einfach immer weiter stattfinden wird, weil das, ja, das ist eine Konstante des 21. Jahrhunderts und auch schon davor. Und dann können die Rechten genau das sagen, was sie jetzt schon jahrzehntelang gesagt haben. Ne? Die sagen, die Migration ist ein Problem und Europa ist ein Problem. Das werden sie in wenigen Jahren dann wiederholen können, weil sie sagen, seht ihr, dieser Kompromiss, den wir gefunden haben, der funktioniert nicht, die Migration zu verhindern. Europa funktioniert nicht und wir brauchen schärfere Maßnahmen gegen die Migration. Also das ist eigentlich mein größtes Problem mit diesem Kompromiss, dass wir damit die Argumentation der Rechten, die sich gegen Europa und gegen die Migration richtet, effektiv gestärkt haben.
Ja, und die Räume für ein alternatives, offenes und solidarisches Europa werden immer enger. Auch da ist die Asylrechtsverschärfung ein weiterer Baustein. Wir wollen aber natürlich nicht nur jammern, sondern auch schauen, was wir tun können. Aber nochmal kurz zu den Verhandlungen. Was wäre denn aus eurer Sicht eine alternative und bessere Verhandlungsposition gewesen, wo ihr sagen würdet, damit hätte die Bundesregierung in die Verhandlungen gehen sollen? Dann wäre da auch was Besseres bei rumgekommen.
Naja, für mich war, glaube ich, schon das Erste, dass die Bundesregierung mit einer sehr schwachen Position hereingegangen ist. Also die Verhandlungsposition der Bundesregierung hatte ja schon Haft an den Außengrenzen inne, nur nicht für Kinder. Und, glaube ich, der klassische Verhandlungstipp, den man Leuten gibt, und zwar hoch reinzugehen. Aber das zeigte ja auch, dass Teile der Bundesregierung das wollten. Also deswegen konnten sie sich da ja auch gar nicht anders rausverhandeln. Und deswegen, glaube ich, hatten sie auch gar kein Interesse, das deutsche Gewicht dermaßen stark da reinzuwerfen, weil mir immer noch niemand genau, also Deutschland spielt nun mal eine sehr, sehr große Rolle in der EU. Und ich bin weiterhin der Überzeugung, wenn Deutschland Nein gesagt hätte, dann wäre nicht die Welt untergegangen, sondern es hätte erstmal keine Einigung gegeben. Dann bräuchte es aber auch ein deutsches Interesse, eine andere Einigung zu haben. Und das ist ja das, was ich zuallererst in Frage stellen würde. Und das ist eigentlich das, mit dem meine Traumbundesregierung reingegangen wäre, mit verpflichteten Verteilmechanismen sicherstellen, dass das Geld nicht an die libysche Küstenwache kommt, mit der Sicherstellung, dass der Asylantrag von jeder einzelnen Person gut geprüft wird und dann eben aber auch Antworten auf anderen Feldern zu liefern, wie zum Beispiel eine Entlastung, wie zum Beispiel eine gemeinsame Organisierung dessen stattfinden kann, neben der Tatsache, dass verteilt wird, sich auch zum Beispiel zu fragen, was bedeutet das für die Kommunen innerhalb der EU, was bedeutet das für die Menschen, die die Integrationsmaßnahmen mittragen, all das wäre möglich gewesen, das wäre aber ein komplett anderer Ansatz gewesen und dazu gab es eben kein Interesse in der deutschen Bundesregierung.
Also wenn ich da gleich reingehen kann, wir hatten uns sehr, sehr stark nochmal den Koalitionsvertrag angeschaut und ich finde, da war das eigentlich schon progressiver ausgeziert, wie das hätte laufen können. Also es war ein klares Bekenntnis drin zu sagen, also überhaupt mal zu sagen, es gibt ein Leid an den Außengrenzen der Europäischen Union und das muss beendet werden. Das war schon mal ein sehr klarer Satz, finde ich. Und an dem müsste man sich wirklich orientieren, weil das ja wirklich ein massives Problem ist. Du hast das Schiffsunglück angesprochen, da sind 500, 600, 700 Leute, ich weiß nicht, ertrunken. Wahrscheinlich aufgrund staatlicher Einwirkung sogar. Also es ist in der Hinsicht vielleicht gar kein Unglück, sondern Ergebnis einer staatlichen Grenzschutzmaßnahme sogar gewesen. Das werden wir noch sehen, glaube ich, in den nächsten Wochen. Aber wir haben eben auch die ganzen anderen Pushbacks und die ganze andere Inhaftierung, die ja schon längst stattfindet. Und da an dem Punkt zu sagen, wir beenden dieses Leid und wir sorgen dafür, dass an Europas Grenzen europäisches Recht auch wieder gilt und durchgesetzt wird, ja, das war jetzt nicht eine radikale Forderung, sondern das ist, also da müsste auch jeder Konservative und jede Konservative schreien, ja, na, Rechtsstaat muss wiederhergestellt werden. Also das wäre ganz wichtig gewesen, meiner Meinung nach, dass wir das stärken. Und dann stand dann eben im Koalitionsvertrag ein Vorangehen, vielleicht auch mit aufnahmewilligen Staaten und eine alternative Vision für Europa zu entwickeln. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man A, eben diesen zivilen Seenotrechtungsmechanismus ausbaut oder überhaupt anfängt zu entwickeln. Aber das Zweite wäre auch gewesen, meiner Meinung nach, dass man viel stärker die Kommunen und die Städte einbindet, von denen es ja wirklich sehr viele gibt, die gesagt haben, hey, wir haben überhaupt gar kein Problem mit einer Aufnahme, wir machen das gerne, wir stellen das zur Verfügung, ne? Und wir sind ja auch die Orte, die die Integration von Ankommenden gewährleisten. Lasst uns das bitte machen, ne? Stellt uns nicht in den Weg. Und ich finde es deswegen interessant, weil das tatsächlich ja so eine alternative Vision auch von Europa hat, wo wir nicht immer nur die Mitgliedstaaten, die dann über den Rat präsentiert sind und irgendwie die Kommission haben und ein europäisches Parlament, was schon relativ weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern Europas ist, sondern wo wir auch sagen, nein, die Orte, wo wir leben in Europa, sollen eigentlich auch repräsentiert sein. Ich meine, das wäre ein neuer Impuls gewesen, Europa anders zu denken. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht.
Vielleicht eine Sache, die ich noch ergänzen würde, die meiner Meinung nach in ein gutes Paket gehört hätte, wäre ja neben der Unterstützung der zivilen Seenotrettung einfach auch die Schaffung von sicheren Fluchtrouten. Und ich musste, meine Augen sind mir wirklich bis ins Unendliche verrollt, wie eine Woche nach diesem Kompromiss dann Nancy Faeser so gesagt hat, ja, das ist so schlimm in Griechenland, wir brauchen sichere Fluchtrouten. Und alle waren so, Entschuldigung, willst du vielleicht wieder in den Innenministerrat zurückgehen und das nochmal klären mit den sicheren Fluchtrouten? Das kam ja zu Recht sehr heuchlerisch rüber, aber das ist ja eben auch ein wichtiger Weg, um Leid in den Außengrenzen zu beenden, gar keinen leidvollen Weg zu den Außengrenzen zu schaffen und Menschen dann auch gut reinzulassen.
Ja, wir wollen gleich noch drüber sprechen, wie es weitergeht mit der europäischen Asylreform. Da könnte es ja noch Jahre dauern, bis die auch umgesetzt ist. Und wir wollen auch drüber sprechen, wie sie sich vielleicht noch stoppen lässt. Aber Bernd, du hast schon ein bisschen den miesen Status quo ausgemalt. Migrationsunwillige Staaten wie Polen und Ungarn, überforderte Außengrenzstaaten und Zentralstaaten wie Deutschland, die auch nicht vorangehen bei einer Koalition der Willigen oder das Problem an die Außengrenzstaaten abschieben. Wie kann denn da ein progressiver und realistischer Verteilmechanismus aussehen und auch ein Verteilmechanismus, der nicht nur die Interessen europäischer Staaten und Gemeinden ernst nimmt, sondern auch die Interessen von MigrantInnen und Schutzsuchenden? Ich denke schon, das fragen sich unsere ZuhörerInnen, was sich da realistisch Gutes auch vorschlagen ließe.
Ja, also das geht sozusagen schon sehr weit rein in den Bereich so einer Policy-Beratung. Aber es gibt ja tatsächlich Vorstellungen oder Modelle dazu, wie man sowas machen kann. Ne? Also das Erste wäre jetzt natürlich zu sagen, so wie das ja auch vielleicht die Bundesrepublik immer macht, ne, mit dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, der legt so Quoten fest und dann werden Leute umverteilt. Ich bin nicht so richtig überzeugt davon, ne? Weil wir haben ja gesehen, dass sozusagen ein großer Stolperstein der Umverteilung in Europa ist, dass ankommende Personen eigentlich eine relativ gute Vorstellung haben, wo in der Europäischen Union sie richtig aufgehoben werden, ne? Weil sie zum Beispiel eine Sprache schon können. Ja? Also wenn ich Französisch kann, will ich irgendwie in Frankreich oder in Belgien landen, nicht unbedingt in Deutschland. Mhm. Wenn ich eine Tante irgendwo habe, würde ich, glaube ich, wirklich gerne in der Nähe von mir sein. Ne? Oder wenn ich einfach bestimmte Vorstellungen habe dafür, was mir das Leben am einfachsten machen würde, um ne, Teil der Gesellschaft zu werden, das müsste man eigentlich irgendwie respektieren. Und da bräuchte man dann, da gibt's jetzt sozusagen so Modelle von so Matching-Systemen, ne, wo man sagt, man gibt seine Präferenzen an und die Kommunen und die Länder sagen, was sie sozusagen gerne haben wollen würden. Und dann versucht man das so zusammenzuführen. Wir haben das mal so gesagt, das ist ein bisschen so wie dieses Verteilungssystem für die Studiengänge in Deutschland, ne, wo du sagst, nachdem du das Abitur gemacht hast, ich würde gerne das und das studieren, ich bringe das und das mit. Und dann gibt's dieses System, was dich zusammenführt. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Und ich sage immer, wir haben das ja jetzt gesehen, nochmal mit der Aufnahme von den Schutzsuchenden aus der Ukraine, wenn wir diese ganzen bürokratischen Hürden rausschmeißen und wenn wir nicht sagen, wir wollen aber bestimmen, wo die hin müssen, ne, für jede einzelne Person, sondern wenn wir sagen, ja, machen wir es doch sozusagen so, wie wir Europa verstehen, nämlich, dass wir den Leuten Freizügigkeit geben, Lustigerweise landen die Leute eben dann genau da, wo es wohl für sie auch am besten ist. Also, ne, wie gesagt, wo sie schon mal waren, wo sie Familie haben, wo sie vielleicht schon mal gearbeitet haben, ohne dass wir jetzt sagen, einen riesigen Verteilungsmechanismus brauchen oder dass man einschreiten muss. Mhm. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, okay, die meisten Leute werden vielleicht in Deutschland oder in Frankreich landen, aber dann machen wir halt, würde ich vorschlagen, die europäischste Lösung, die es gibt. Dann gibt es halt Geld dafür, ne? Dann gibt es einen Fonds dafür. Und dann sagen wir aber nicht, wer sich nicht an der Solidarität beteiligt, wird sozusagen bestraft oder muss sich rauskaufen, sondern wir sagen, die Aufnahme von Schutzsuchenden ist uns ein hohes Ziel in Europa, ne, weil wir aus unserer eigenen Geschichte wissen, dass es wichtig ist. Und wir unterstützen das mit einem europäischen Fonds. Ne, also jede Kommune oder jedes Bundesland oder wie das dann halt organisiert ist, das sagt, wir möchten die Strukturen schaffen, um Personen aufnehmen zu können. Da sagen wir, okay, hier, dafür gibt's Geld. Und dafür werden dann Kindergärten gebaut und Schulen und Bibliotheken und Schwimmbäder und sowas. Und dann haben alle was davon. Und das würde meiner Meinung nach diese ganze blöde Frage, die sich immer gegen die Migration richtet, einmal auf den Kopf stellen und sagen, nee, wie kann das eigentlich zusammengehen? Wie kann das auch was für die Leute tun, die hier leben und die ja auch zu Recht sagen, aber wo sind denn die Schwimmbäder? Wo sind die Bibliotheken? Warum ist die Schule so schlecht? Also, na, dann kann man anfangen, das zusammenzudenken.
Ja, danke Bernd. Ich denke, genau so eine positive Vision des europäischen Asylsystems, die braucht es weiterhin. Klar, sie rückt mit der jetzigen Reform nochmal in weitere Ferne. Lage an den Außengrenzen, Ausweitung des Drittstaatenmechanismus. Ich habe gelesen, dass jetzt bereits mit dem autokratischen Tunesien verhandelt wird, das ja ein Transitland ist. Das soll als Türsteher für Europa fungieren. Und in dem Land gibt es rassistische Hetze gegen schwarze MigrantInnen. Welche Chancen seht ihr da eigentlich noch, die Reform zu stoppen, frage ich mich. Denn da wird ja noch in diesem Trilogverfahren zwischen EU-Rat, Kommission und Parlament verhandelt werden. Und das könnte sich noch Jahre ziehen. Also welche Chancen seht ihr da für Verbesserungen auf der einen Seite? Das sehen ja zum Beispiel prominente Grüne. Oder welche Chance seht ihr sogar, die Asylrechtsverschärfung noch zu stoppen durch irgendeinen Hebel? Sarah Die.
Ja, zu den Chancen der Verbesserung. Stimmt, dass mit dem Europäischen Parlament noch verhandelt wird? Es ist auch so, dass das Europäische Parlament ja an der einen oder anderen Position progressiver ist, also was die Kinder angeht. Ich glaube auch, was die verpflichtenden Grenzverfahren angeht, sagt das Europäische Parlament eigentlich dazu nein. Ich frage mich ein bisschen, ob sie sich gegen den Rat, was es angeht, durchsetzen können. Und das, was ich vor allem jetzt erwarte, und ich würde sagen, das ist auch der Auftrag, den die Grüne Partei formuliert hat an die eigenen Minister, ist, dass die Bundesregierung auch selbst dafür sorgen muss jetzt, dass es besser wird. Denn es gibt immer noch auch eine Abstimmung und eine Verhandlung am Ende der Trilogverfahren. Und mir ist egal, wie verschachtelt man einen Antrag schreibt. Man misst das jetzt an bestimmten Verbesserungen. Die Verbesserungen wurden auf dem kleinen Parteitag genauso beschlossen, wie das diesmal alle Gremien darüber beraten müssen vorher. Und das, was Sie sich ja nicht reinschreiben lassen wollten, war, dass natürlich, wenn alle Gremien sagen, dass es eine Verschlechterung ist, dass man da nicht zustimmen kann, fand ich auch ein bisschen, bisschen offensichtlich. Ich bilde mir natürlich nicht ein, und ich bin natürlich nicht naiv, zu glauben, dass, weil man einen Parteitagsbeschluss macht, den grünen Minister anfangen auszuscheren. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg dabei, weiter zu verhandeln, möchte aber auch als grüne Jugend quasi den Blick auf so eine gesamtgesellschaftliche Lage werfen, weil bis quasi das Ende der Trilogverhandlungen sind, noch extrem viel so nationale Asylrechtsverschärfung auf dem Tisch stehen. Und ich frage mich halt, dass wenn man da quasi kein Gegengewicht zu entwickelt, dann habe ich das Gefühl, dann verläuft sich diese Entscheidung im Rat sowieso im Sand. Wohingegen ich sagen würde, in einer Situation jetzt auch zum Beispiel auf eine grüne Partei oder auf eine Regierungsbeteiligung geblickt, ich glaube, wenn es weiter relevanten Widerstand oder eher wieder stärker aufkommenden Widerstand gegen Asylrechtsverschärfung geben würde, dann würde sich wahrscheinlich eine deutsche Bundesregierung noch zweimal überlegen, was sie dort tut, weil sie das Gefühl hat, damit nicht nur auf Zustimmung zu stoßen. Aber das ist ja auch ein Problem, das wir in der Gesellschaft haben, dass sie tendenziell damit mehrheitlich auf Zustimmung stoßen. Und deswegen fühlen sie sich, glaube ich, nicht so unter Druck gesetzt, da jetzt Verbesserungen auszuhandeln. Und manchmal frage ich mich schon wirklich, ob sie sich also zum Beispiel im Innenministerium so einreden, dass die Verbesserungen drin sind, obwohl es längst verschiedene Evaluationen davon gibt, dass es nicht so ist. Ich habe das Gefühl, von dem Ross wollen sie aber gar nicht mehr runtersteigen. Deswegen ist die Hauptfrage, die wir uns eigentlich gerade stellen, neben der Tatsache natürlich, wie begleitet man den Unmut der Grünen Partei weiter konstruktiv als Grüne Jugend, sag ich mal so. Was ist denn eigentlich weiter gesellschaftlich möglich oder notwendig? Und ich finde, da ist es halt sehr viel schwieriger, weil ich sehe gerade keine 3-5 Jahre Strategie, um die gesellschaftliche Stimmung im Bereich Migration und Asyl zu drehen, sondern ich glaube, das wird sehr lange dauern. Ich glaube, wir müssen uns auf den Weg machen. Deswegen bin ich nicht so optimistisch, dass die Verbesserungen rumkommen, weil am Ende des Tages Politik schon auch durch die Gesellschaft gemacht wird und durch die gesellschaftlichen Stimmungen. Und die sehen einfach düster aus gerade.
Ja, ich bin da jetzt auch nicht so richtig optimistisch, weil dieses Trilogverfahren, ne, das ist ein bisschen so wie der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Ne? Der Bundestag hat eine Idee, wie ein Gesetz ausschauen soll. Der Bundesrat hat eine Idee, dann muss man sich halt zusammensetzen und das irgendwie ausbaldowern. Aber das ist schon klar, dass da nichts revolutionär Neues passieren wird. Ne? Das verschiebt sich nichts mehr, sondern es gibt halt jetzt eine Position A vom Parlament und eine Position B vom Rat. Das haben wir jetzt gesehen. Die Kommission hatte ja schon ihren eigenen Vorschlag gemacht. Das macht so ein Dreieck auf und irgendwo in diesem Dreieck wird es natürlich liegen. Das bedeutet, wir werden diese Haftlager haben. Das heißt, wir werden diese sicheren Drittstaaten haben. Das heißt, wir werden diese ganzen Rückschiebungen haben und wir haben ein schlechtes Solidarsystem. Daran wird sich fundamental nichts verändern. Also es ist wirklich jetzt so Fragen, ob Kinder ab 12 oder ab 18 nicht eingesperrt werden sollen. Das war ja quasi so eine Frage, die diskutiert wird. Aber zu sagen, hallo, vielleicht keine Haft an Europas Grenzen, sowas kommt da nicht mehr rein. Also da sehe ich relativ wenig Hoffnung. Es gibt aber eine andere Entwicklung, die ist mir relativ wichtig und über die würde ich gerne reden, weil man hat sich das ja damals im September 2020, nachdem das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos abgebrannt ist und alle gesagt haben, sowas soll sich nie wieder wiederholen, damals hat die Kommission ja eben diesen sogenannten neue Asyl- und Migrationspaket vorgeschlagen, wo diese ganzen Gesetzesvorschläge, über die wir aktuell reden, ja herkommen. Und es gibt in diesem Paket noch einen Verordnungsvorschlag, also es waren insgesamt mal 11 Vorschläge, ne, und das sollte auch als Paket verabschiedet werden. Und da gibt es noch eine neue Verordnung, die hieß damals Krisen- und höhere Gewaltverordnung und die heißt mittlerweile Kriseninstrumentalisierungs- und höhere Gewaltverordnung. Also auf Englisch hört sich das noch ein bisschen fancier an, das ist dann irgendwie Crisis Instrumentalization in Force Majeure. Ist aber relativ egal. Das Wichtige an dieser Verordnung ist, dass sie sagt, in Krisenzeiten dürfen wir diese ganzen Standards, über die wir jetzt uns so lange gestritten haben und wo wir gesagt haben, die sind schon viel zu niedrig, in Krisenzeiten dürfen diese Standards noch weiter abgesenkt werden. Ja, also die Haft zum Beispiel, die ja auf 3 Monate begrenzt ist, die soll auf 5 Monate ausgeweitet werden. Das Grenzverfahren, ne, wo wir sagen, was unter haftähnlichen Zuständen passieren wird und wo ein sauberes Asylverfahren nicht gewährleistet ist, das soll auf viel größere Personengruppen anwendbar werden. Ne? Die Unterbringungsstandards, also was müssen wir den Leuten mindestens geben, ne, können abgesenkt werden. Und gewisser Schutz vor Abschiebungen wird auch abgesenkt. Ne? Das heißt, wir sagen wirklich, wir haben jetzt schon niedrige Standards, aber unter bestimmten Situationen müssen diese Standards noch niedriger sein. Und das ist das, was gerade verhandelt wird. Ne? Das Problem ist besonders diese Frage der Instrumentalisierung. Das hat die Kommission versucht, als separate Verordnung durch das Parlament zu kriegen, schon letztes Jahr. Und da hat das Parlament Nein gesagt und auch übrigens die Bundesregierung sagt, Instrumentalisierung, das wollen wir nicht, dass es da so einen Mechanismus gibt. Ich erkläre das gleich nochmal genauer. Und deswegen hat die Kommission oder eigentlich die schwedische Ratspräsidentschaft, hat das jetzt in diesen Krisen- und höhere Gewaltverordnungsvorschlag eingebaut. Genau, also die schwedische Ratspräsidentschaft hat das jetzt einfach genommen, diese Instrumentalisierungsfrage, und hat die in diesen Krisenverordnung reingesteckt und das liegt jetzt wieder auf dem Tisch. Und Instrumentalisierung bedeutet, das ist so ein ganz komischer Begriff, das ist das, was wir mit Belarus und 2020 mit der Türkei gesehen haben. Also wenn Regierungen von Drittstaaten oder von Nachbarstaaten der Europäischen Union die Bedingungen dafür schaffen, dass viele schutzsuchende Personen an die Grenze der Europäischen Union kommen. Ganz klar als Erpressungsversuch, ne? Oder als sozusagen als Versuch, die EU unter Druck zu setzen. Und da soll eben jetzt eingeführt werden, wenn man zeigen kann, dass es so eine Instrumentalisierung der Fluchtmigration gibt, dann soll die Fluchtmigration auch als Fluchtmigration nicht mehr ernst genommen werden. Also mit allem, was ich vorher beschrieben habe, ne? Also noch kleineres, noch restriktiveres Asylsystem. Und das ist natürlich eine hanebüchene Vorstellung, ne? Dass man sagt, weil zum Beispiel ein Diktator wie Lukaschenko versucht, Druck auf die EU auszuüben, bestrafen wir die Leute, die eh schon schutzbedürftig sind und machen ihr Leben noch schwerer. Also das ist wirklich eine total haarsträubende und wirklich unmenschliche Argumentation. Und die liegt jetzt wieder auf dem Tisch. Ne? Krise, Instrumentalisierung, höhere Gewalt unter all diesen Umständen. Und das ist dann natürlich immer so ein bisschen schwammig, weil man will sich ja die Möglichkeit offen halten, die Krise auszurufen, sollen dazu führen, das Asylsystem noch weiter abzusenken, also die Standards noch weiter abzusenken. Und das liegt aktuell, ne, wieder im Rat. Das soll beschlossen werden. Und ich finde das wirklich, wirklich wichtig, dass wir an dem Punkt sagen, nein, also, ne, das ist jetzt einmal durchgegangen in Bezug auf das normale Asylsystem. Aber diese Krisenausnahmen, die dürfen nicht reinkommen in die Gesetze. Das ist für sich genommen schon ganz wichtig. Der Clou ist, und würde ich sagen, warum sie es wirklich lohnt, dafür zu kämpfen, dass diese Verordnung nicht durchkommt, ist, viele Mitgliedstaaten haben gesagt, sie wollen die Paketlösung. Das heißt, das, was jetzt beschlossen wurde und wo wir eigentlich davon ausgehen, dass es ja auch dann durch den Trilog gehen wird. Und wie Sarah Lee gesagt hat, es gibt ja am Schluss dann nochmal einen Moment, wo die Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Und da gibt es wirklich einige Mitgliedstaaten, die gesagt haben, wir werden diesen Kompromiss nur akzeptieren, wenn diese Krisenverordnung auch mitkommt. Das heißt, wenn die Krisenverordnung scheitert, gibt es tatsächlich noch die Hoffnung, dass auch diese ganzen Vorschläge, also der Kompromiss, ne, zu den Asylzentren, zu den haftähnlichen Lagern, was grenzt zu den sicheren Drittstaaten, auch noch scheitert. Deswegen lohnt sich da jetzt nochmal reinzugehen. Es wird natürlich versucht werden, das irgendwie ins Sommerloch zu schieben, weil der Fahrplan ist relativ eng. Ne? Im Juni 2024 sind Europawahlen, das heißt, es gibt ein neues europäisches Parlament danach und alle Gesetzgebungsvorhaben, die bis dahin nicht abgeschlossen sind, müssen ganz von vorne wieder anfangen. Das heißt, die werden jetzt richtig auf die Tube drücken, dass diese Trilogverhandlungen bis Ende des Jahres oder spätestens bis Frühjahr durch sind, damit diese Gesetze möglichst schnell in Kraft treten können.
Das heißt, eine noch schlimmere Idee könnte der Hebel für den Stopp sein. Wer soll da denn deiner Ansicht nach in die Bresche springen?
Also ich finde, da muss man jetzt wirklich nochmal an die Bundesregierung gehen und an die vertretenen Parteien da, weil ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sowas unterstützen können. Ne, dass man sagt, also das ist wirklich so eine Karl-Schmidt'sche Vorstellung, dass ne, wer den Ausnahmezustand definiert, kann dann darüber bestimmen, was rechtens ist. Nein, sorry, es gibt internationales Völkerrecht, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt sehr starke Vorstellungen davon, was wir tun müssen, um Schutzsuchende zu helfen. Und das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Ja, das kommt aus der Verfolgung von ganz vielen Menschen im Dritten Reich und der Tatsache, dass die anderen Staaten in Europa nicht genug getan haben, um die Menschen zu schützen. Und jetzt zu sagen, sozusagen in einem sehr ähnlichen Move, ach, wer die Krise definiert, wer die Instrumentalisierung definiert, wer höhere Gewalt definiert, darf diese Lehren aus unserer Geschichte ignorieren, das geht nicht. Und da muss man wirklich an die Bundesregierung rangehen und sagen, alles, was ihr machen wollt, meinetwegen, aber das ist hier wirklich eine rote Linie. Ihr könnt im Rat dieser Verordnung nicht zustimmen. Das ist wirklich jetzt ganz wichtig, dass das passiert.
Und ich kann nur hoffen, dass so qualvoll das quasi ist als Grüne Jugend, ja quasi den Charakter zu haben, Konflikte eigentlich nur verlieren zu können, weil man immer das fordert, was nicht machbar ist, hat es für uns ja schon auch den Sinn und Zweck, Konflikte zu eröffnen, um quasi zu sagen, ah, bis hierhin, aber jetzt nun wirklich nicht weiter. Und ich habe schon das Gefühl, dass in der Grünen Partei die Stimmung zu Recht sehr aufgeheizt ist. Ich glaube, es ist 40% Asyl, 60%, dass davor alles auch schon irgendwie schlimm war mit der Ampel. Und so erwarte ich und sehe es auch als unsere Verantwortung, den Druck natürlich auch an den grünen Teil der Regierung diesbezüglich hochzuhalten. Ich sehe da Chancen und gleichzeitig sehe ich aber auch eine sich weiter gesellschaftlich verschlimmernde Debatte. Also je nachdem, wann das jetzt beschlossen wird. Ich finde auch quasi die Wahlergebnisse der AfD in Sonneberg spielen schlecht in die öffentliche Debatte rein. Und das ist, ich finde es total wichtig, darüber nachzudenken, wie gehe ich jetzt mit der Grünen Partei um? Und gleichzeitig merke ich, dass es halt eine Dynamik überschlägt, die sich dann manchmal auch aus dem eigenen Handlungsraum erstmal entzieht. Und deswegen finde ich schon interessant, darüber nachzudenken, wie schafft man es eigentlich, wieder so einen widerständigen Teil einer Gesellschaft wieder zu remobilisieren, die damals auf die Straße gegangen sind, um zu sagen, dass sie das eigentlich nicht in Ordnung finden, dass sie eigentlich unmenschlich finden. Und wie können diese Teile zum Beispiel eine Rolle im Protest spielen? Wie können die Menschen, die die UkrainerInnen dabei unterstützt haben, hier anzukommen, die Helferkreise der UkrainerInnen eigentlich eine Rolle dabei spielen, jetzt wieder aktiv zu werden und quasi Teil der alten neuen Seebrücke zu werden oder ähnlichem. Das sind Fragen, die mich sehr beschäftigen, weil ich glaube, dass das schon notwendig ist, um quasi nicht nur appellativ zu sagen, hey Annalena, hey Nancy, bitte macht es nicht, sondern wo sie das Gefühl haben müssen, dass es irgendwie, disruptiv ist. und für sie relevant ist.
So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein paar Ankündigungen rauszuhauen. Also jetzt nicht wegskippen, sondern dranbleiben bitte. Und zwar erstens mache ich in den nächsten beiden Wochen Sommerpause. Also es wird in den letzten beiden Juliwochen keinen Dissens-Podcast geben. Ich hoffe da auf euer Verständnis. Ich brauche da jetzt wirklich ein bisschen Sommerpause. Am 2. August gibt es dann wieder wie gewohnt Dissens auf die Ohren mit einer spannenden Folge zum Stand der Demokratiebewegung im Iran. Ja, und in der Sommerpause geht ihr nicht ganz leer aus, denn in der zweiten Woche der Sommerpause gibt es eine Was-Tun-Folge von Inken und Valentin, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Dann war es jetzt mal wieder so weit, dass ich meine Post gemacht habe. Ne, dazu komme ich ja nur einmal im Quartal. Das bedeutet, dass jetzt alle Agitatoren und auch alle Apparatschiks, also die Leute, die 5 Euro oder 10 Euro im Monat fördern, dass die demnächst dann ihre ja, Goodies erhalten, also den Dissensbeutel und auch einen Buch, ja, wenn ihr Apparatschik seid. Und ja, die Verlosungsgewinne habe ich auch ausgelost. Da sollten dann auch in den nächsten Tagen bei euch die Verlosungsgewinne ankommen. Die Verlosungsgewinner könnt ihr nachschauen und zwar stehen die in den Shownotes. Also klickt euch mal vor in die Shownotes, da könnt ihr dann sehen, ob ihr auch dabei seid. Genau, und ja, vergesst nicht, dass wir weiter mehr Fördermitglieder brauchen, um auch diesen Podcast am Leben zu halten, um auch Inken und Valentin von der Was-Tu-Crew zu supporten. Genau, und da benötigen wir ja noch so 150 Fördermitglieder, um da auf einen Stand zu kommen, wo wir sagen können, okay, wir sind beide finanziell auf stabilen Beinen. Also ist noch ein bisschen was zu tun. Genau, wenn ihr noch kein Fördermitglied seid, dann macht doch jetzt mit. Ihr tut damit nicht nur was Gutes und sorgt dafür, dass wir gute Inhalte für alle da draußen kostenlos, unabhängig und werbefrei senden können. Nein, wie ich eben schon erwähnte, es gibt auch Goodies und ihr nehmt auch an den Verlosungen teil. Ja, dieses Mal gibt es das Buch Hinter Mauern zu gewinnen. Da hatten wir die Autoren ja schon im Podcast und ich habe noch ein Exemplar rumliegen und ich dachte, das passt hier zu diesem Podcast. Genau, also wenn ihr noch nicht dabei seid, dann supportet doch Dissens und die Was-Tun-Crew, werdet Fördermitglied. Wie das geht, das erfahrt ihr natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast sind der Migrationsforscher Bernd Kasparek und Sarah-Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Viele, die sich für eine menschenwürdige Asylpolitik einsetzen, die sind entsetzt. Ja, also das liest man zum Beispiel auf Twitter. Ne? Der Tenor ist so ein bisschen, die Grünen legalisieren jetzt Lager an den Außengrenzen, unterstützen die Ausweitung des Drittstaatensystems. Ne? Also sie sind irgendwie nicht mehr Teil der Bewegung. Der kompromisslose Schutz von Menschenrechten hat bei den Grünen keine Heimat mehr. Kannst du diese Enttäuschung verstehen eigentlich?
Ich kann die Enttäuschung vollkommen verstehen, so wie ich die Enttäuschung der Klimabewegung rund um Lützerath verstehen konnte. Weil eine Grüne, und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass Grüne regieren, demobilisierend dazu beiträgt, dass eine Zivilgesellschaft flach liegt. Ich glaube aber auch, dass es nicht der einzige Grund dafür ist, sondern dass schon auch so etwas wie die Corona-Zeit eine besondere Rolle darin gespielt hat, sehr viele lokale Strukturen zu zerschlagen. Aber ja, viele haben auch auf die Bundestagswahl 2021 hingearbeitet und viele hatten in der Zivilgesellschaft, auch wenn man es sich nicht ganz eingestehen wollte, die Hoffnung, dass natürlich den ganzen Druck auf der Straße sich jetzt über die Grünen in so einer Regierung dann auch ja manifestiert. Und dass es nicht so gekommen ist, weil die Grünen eine, eben nicht eine, keine Ahnung, Partei neuen Typs so sind, sondern sie sind eine bürgerliche Partei, die sich in einer bürgerlichen Regierung befindet, die am Ende Staatsinteressen genauso durchsetzen wird wie jede andere Partei, nur dass sie dabei auch noch quasi progressiv wirken möchte. Ich glaube, das hat einen sehr schlechten Effekt gehabt. Ich glaube, die Enttäuschung sollte im besten Fall dazu führen, dass man sich ein bisschen desillusioniert und selbst wieder aktiv wird. Also, dass man nicht darauf wartet, dass die Bundesregierung es für einen umsetzt. Und dass es im besten Fall einen Ruck durch die Zivilgesellschaft gibt, sich wieder zu organisieren. Für viele Leute in der Grünen Jugend ist es natürlich auch hart. Auch wenn man bei uns kein Parteimitglied sein muss, sind natürlich viele Leute Parteimitglied in der Grünen Jugend und empfinden gerade auch viel Distanz zur Grünen Partei oder sehen die Notwendigkeit, dass es eine starke gesellschaftliche Bewegung gibt und haben dann Sorge, auf die nächste Pro-Asyl-Demo zu gehen und nicht mehr zu wissen, sind wir denn noch ein Teil davon? Und wir versuchen diese Frage als Grüne Jugend schon sehr klar mit einem Ja zu beantworten, auch wenn es schwierig ist, weil wir lieber den Konflikt dann mit der Partei eingehen, als quasi nicht mit auf der Straße zu sein. Und ich finde aber auch, also das Ding ist, ich finde nicht, Grüne sind Verräter. Ich finde, sie sind genauso wenig Zauberer, sind einfach nur eine normale Partei. Also sie werden nicht magischerweise mehr tun in der Bundesregierung, als eine andere Partei täte. Ich glaube aber auch, dass, also ich verstehe quasi die realpolitischen Erwägungen, die sie haben, wenn man so Stück für Stück denkt. Es gab einen sehr guten Artikel in der Taz, der gesagt hat, realpolitisch kann man fast alles, was dort passiert ist, runterbegründen, warum das mit den Kräfteverhältnissen der EU zu tun hatte oder dass die Grünen sich nicht durchsetzen konnten gegen die SPD, jada, jada. Und dann hat der Reinecke gesagt, und deswegen will ich ihnen gar nicht so viel vorwerfen und trotzdem werden die Grünen jetzt eine andere Partei sein. Und das ist, glaube ich, eher, dass man muss halt lernen, mit einer Grünen Partei, die keine Bewegungspartei ist, umzugehen, zu ihnen ein kritischeres Verhältnis zu entwickeln, ohne, würde ich schon sagen, ohne gleichzeitig Verbündete in Parteien, genauso wie es sinnvoll ist, für eine Zivilgesellschaft Verbündete in der SPD zu haben, zu verwerfen, aber jetzt nicht zu denken, dass die Partei den eigenen Standpunkt vertritt. Ich glaube, das ist schon so wie so eine schmerzhafte Trennung, die viele erleben. Und deswegen, die Enttäuschung ist zu Recht. Also, es ist so, dass die Grünen in der Bundesregierung das gerade so mittragen. Sie tragen Lager an den Außengrenzen damit mit. Und es ist total unmenschlich und schrecklich. Und das klein zu reden und dann mit parteipolitischem Klein-Klein zu erklären, dass nichts anders geht, finde ich, sorgt manchmal auch dafür, dass man so ein bisschen abstumpft vor der Realität. Und davon versuchen wir uns schon auch als Grüne Jugend zu bewahren. Obwohl sich dann natürlich trotzdem die Frage stellt, wir können uns auch jetzt noch weitere zweimal darüber empören oder wir fragen uns, was die effektive Gegenstrategie ist, damit die Bundesregierung ein anderes Handeln einschlägt.
Mhm. Da wollen wir gleich auch noch drüber sprechen, was jetzt wir weitermachen wollt als Grüne Jugend vor allem. Aber habt ihr auch Austrittsbestrebungen oder tatsächlich Parteiaustritte jetzt erlebt und wie sind Mitglieder auch an dich herangetreten?
Ich habe schon von den ein oder anderen, vor allem grünen Mitgliedern mitbekommen, dass sie quasi ihre Mitgliedschaft niedergelegt haben. Ein paar haben das ja auch irgendwie öffentlich gemacht. Oder in der grünen Jugend haben wir jetzt nicht so viele Austritte. Vielleicht legen Menschen ihre grüne Mitgliedschaft ab und sagen das dann einfach nicht. Aber in der grünen Jugend ist es jetzt nicht so, dass eben weil Leute sagen, als grüne Jugend wollen wir Teil des Protests sein und deswegen passt es quasi natürlich trotzdem, Teil der Grünen Jugend zu bleiben. Es ist ein guter Ort, sich miteinander zu organisieren und von dort aus die nächsten Schritte zu planen. Bleiben die Leute eher beisammen. Und ich glaube auch, dass es gut ist, weil ich glaube, alleine an Sachen verzweifeln ist nicht gut. Ich glaube, der politischen Linken fehlen eher Orte, wo man gemeinsam voranschreitet, gemeinsam die nächsten Strategien entwickelt, gemeinsam auch mal eine gemeinsame Enttäuschung erlebt und dann gemeinsam weitermacht und jetzt nicht alle in ihrem stillen Kämmerchen. Aber ja, viele sind auch desillusioniert von der Grünen Partei, auch in der Grünen Jugend. Ich hatte meinen großen Desillusionsmoment, glaube ich, letztes Jahr beim Sondervermögen und bin deswegen schon so ein bisschen früher drüber gewesen. Aber jeder hat so andere Themen, die einen umtreiben. Und viele in der Grünen Jugend sind eingetreten 2017, 2018 gegen den Rechtsruck. Und das ist für sie jetzt gerade irgendwie schwierig, übereinander zu kriegen. Und das kann ich verstehen.
Wie ist das mit dir? Also, ich meine, du bist 22. Ich glaube, die Mitgliedschaft in der Grünen Jugend endet mit 28. Hast du jetzt noch ein paar Jahre, um die Partei aus der Grünen Jugend in eine progressive Richtung zu drücken? Sind die Grünen für dich weiterhin Heimat?
Die Grüne Jugend ist für mich meine politische Heimat und war schon immer meine hauptpolitische Heimat. Und ich bin jetzt bis Oktober Bundessprecherin und danach werde ich weiter in der Grünen Jugend aktiv sein. Ich finde, die Grüne Partei ist eine relevante Partei und es ist relevant, dass sie eine Regierung sind und das, was sie ja so quasi interessant für eine Zivilgesellschaft macht, ist, dass sie am ehesten zu drücken sind, weil sie quasi noch am sensibelsten auf gesellschaftlichen Druck reagieren. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, sich weiter mit der Grünen Partei auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, innerhalb der Grünen Partei weiter sich für linke Positionen einzusetzen. Aber ich mache mir jetzt auch keine Illusion darüber, was es bedeutet, wenn eine grüne Partei weiter Regierungspartei ist und welchen Charakter das hat. Und die Grüne Jugend ist für mich da einfach was anderes. Und deswegen werde ich weiter in der Grünen Jugend aktiv sein.
Mhm. Dann lade ich dich dann nochmal, wenn es den Podcast dann noch gibt, dann ein, wenn du 28 geworden bist. Dann schauen wir mal, ob du dann bei den Grünen bist.
Gott sei Dank habe ich noch sehr viel Zeit.
Aber ja, du hast jetzt schon darüber gesprochen, dass ihr auch den Unmut aus der Bewegung, aus den Bewegungen dann auch in die Partei tragen wollt. Und ihr habt es ja auch, muss man ja dazu sagen, hast du auch am Anfang schon erwähnt, auf dem Parteitag ja versucht, die grünen MinisterInnen im Kabinett auf einen Nein zu verpflichten, was diese Asylrechtsverschärfung angeht. Das ist gescheitert dann auf diesem kleinen Parteitag der Grünen, dem Länderrat. Ich glaube, 15% oder so hat euer Antrag da bekommen, ne, an Stimmen der Delegierten.
Ah, es ist schon ein bisschen komplizierter. Wir hatten auch nicht 15% bekommen, okay, sondern es war ja so, dass es halt quasi drei Anträge gab. Vieles von unseren Anträgen wurde halt dann mit rüber verhandelt. Das war die Situation. Der Antrag hat sich insgesamt nach links verschoben, aber die Zustimmung ist dabei ausgeblieben, weil man, glaube ich, diesen Konflikt darum auch nicht führen wollte, weil man dachte, ach, dann fliegt einem jetzt hier irgendwie alles auseinander. Besser, wenn man da geeint rausgeht. Wir haben dazu eine andere Position vertreten. Ich finde es total legitim, die eigenen Kabinettsmitglieder auch mal auf eine quasi zu binden. Aber damit konnten wir dann keine Mehrheiten mehr erringen, weil es jetzt auch nicht etwas war, was wir geeint als linker Flügel vorgetragen hat. Der linke Flügel hat sich ja mit dem Bundesvorstand geeint auf die Verbesserung und die gemeinsame Beratung. In Ordnung. Ich glaube, einige haben sehr klar gemacht, dass wir auch erwarten, dass man sich nicht beraten kann und dann das Gegenteil tun kann. Deswegen ist für uns, so wie auch wenn es beschlossen worden wäre, ist eine weitere Auseinandersetzung einfach. Und ich glaube, es wird jetzt einen weiteren Streit darüber geben, ob das eine Bindung hat oder nicht. Und man wird nicht einfach sagen, dass es keine Bindung hat. So ist es. Aber eine gute Freundin hat mir mal gesagt, wenn eine grüne Jugend einen Konflikt gewinnt auf dem Parteitag, dann hängt wahrscheinlich ein ganz anderer Segen schief. Und deswegen glaube ich schon, dass der linke Flügel sich mit seinen Forderungen nicht durchgesetzt hätte, wenn es uns nicht gegeben hätte. Wir haben ja auch schon sehr früh angefangen, den Konflikt sehr deutlich zu führen. Damit bin ich einverstanden, kann mich damit aber natürlich nicht zufrieden geben.
Okay, so wie ich es verstanden habe, gibt es jetzt eben eine Kritik, ne? Also der Kompromiss ist, dass es eine Kritik gibt an der Asylrechtsverschärfung, aber die grünen Minister sind nicht verpflichtet auf eine Ablehnung.
Was drinsteht, ist ja schon, dass es Verbesserungen in verschiedenen Bereichen geben soll. Und dann gibt es so eine lange Auflistung. Da sind die Kinder drin, die verpflichtenden Grenzverfahren etc. pp. Und dass vor Abschluss des Trilogverfahrens die Europafraktion, die Bundestagsfraktion und die Partei, also der Parteivorstand, darüber beraten sollen, bevor es Zu- und Abstimmung gibt. Aber dann steht nicht mehr drin, was nach den Beratungen passieren soll quasi. Und das ist natürlich ein bisschen absurd. Natürlich.
Also es gibt keine rote Linie.
Ja, es gibt keine rote Linie.
So, ich glaube, darauf können wir uns einigen. So, wie wollt ihr jetzt weitermachen als grüne Jugend? Also wie wollt ihr das Thema pushen?
Ich glaube, so ein bisschen Doppelstrategie. Natürlich sehen wir uns als mit quasi Anführer der Kritik in der Partei, dafür verantwortlich, den weiteren Prozess zu watchen, sowohl daran zu erinnern, als auch unbequem zu sein und immer wieder darauf hinzuweisen, dass es die gemeinsamen Gespräche gibt, dass die Verbesserungen gibt, was denn bis jetzt schon verbessert wurde. Das ist, glaube ich, notwendig und unsere Rolle. Dann denken wir aber vor allem darüber nach, wie es mit den Auseinandersetzungen im Herbst und Winter um die Asylverschärfung national geht, also um das, was die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat, wo ja einige Asylverschärfungen drin waren. Also das kommt in den Bundestag. Das ist was anderes. Da finde ich, können auch Bundestagsabgeordnete nicht sagen, naja, aber das wird jetzt alles auf EU-Ebene beschlossen, sondern erwarte ich von der Bundestagsfraktion, die sich verbal ja sehr widerständig gezeigt hat, darüber jetzt dann da auch Konsequenzen walten zu lassen. Das ist, glaube ich, das eine, das interne Druck aufbauen. Aber was wir uns schon wirklich fragen ist, wie kommen wir mittelfristig von dieser schlimmen Debatte runter? Und ich glaube, das ist halt eine größere Frage. Und ich komme mir so manchmal auch blöd dabei vor, wenn Mitglieder mich fragen, was sie jetzt tun. Und dann sage ich so, ja, Stadtteilarbeit gegen Asylverschärfung. Und dann sind sie so, was? Aber was wir eigentlich damit meinen, ist, dass wir ja so ein krasses, also solange das gesellschaftliche Klima der Entsolidarisierung untereinander so fortschreitet über die nächsten Jahrzehnte, werden wir immer wieder versuchen, ein neues Abschottungspaket nach dem nächsten abzuwehren. Aber wir werden nicht wieder in die Offensive kommen, solange wir 70, 80% der Gesellschaft, der arbeitenden Klasse in Deutschland haben, die sagen, Auch eigentlich finden wir das ganz in Ordnung, so wie das funktioniert. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, nicht nur so einen taktischen Blick darauf zu haben, was macht man jetzt mit der nächsten Asylrechtsverschärfung, sondern wie dreht man das eigentlich? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, Leute erstmal tatsächlich wieder an der lowest hanging fruit zusammenzubringen, also an sozialen Fragen wieder zusammenzubringen und wieder gemeinsame Orte zu schaffen. Eigentlich finde ich zum Beispiel, Gewerkschaften sind gemeinsame Orte, die, also Gewerkschaftsjugenden stemmen sich ja zum Beispiel dagegen, auch wenn sie sicherlich auch unter sich Mitglieder haben, wenn man sich diese Umfragen anschaut, die das anders sehen. Aber das ist wichtig. Das sind wichtige Orte, um so eine gesellschaftliche Stimmung wieder umzudrehen. Und deswegen wollen wir uns schon nicht nur auf die aktuelle Stimmung konzentrieren, sondern uns fragen, wie können wir mittelfristig dazu beitragen, dass es wieder eine starke soziale linke Bewegung gibt in Deutschland, die es schafft, die Menschen zu erreichen, die gerade extreme Abstiegsängste haben und sich deswegen auf Erzählungen davon, dass dieser Abstieg, also dass ihr Abstieg aufhört, wenn irgendeine Mauer um Europa gebaut wird, was ja falsch ist, dann aber einlassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, aber der sehr viel langatmigere Weg, wo man über, keine Ahnung, den Aufbau von etwas, was so 5 bis 10 Jahre dauern müsste, um wieder in die Offensive zu kommen, redet. Aber wenn man nicht damit anfängt, dann, glaube ich, sitzen wir jedes Mal wieder da und sind so, oh nein, aber die Leute in der Gesellschaft finden es gut und wir sind hier die widerständigen 20% und kommen mit der Grünen Jugend und Seebrücken und Pro-Asyl-Fahne, aber eigentlich haben wir gar keine Durchsetzungskraft. Da bin ich klassisch und sage, die Macht liegt in der Masse und wir haben da einfach krasse Mehrheitsverhältnisse gegen uns stehen. Die Regierung würde sagen, und deswegen müssen wir Asylrechtsverschärfung machen und ich würde sagen, und deswegen müssen wir versuchen, diese Mehrheitsverhältnisse halt wieder umzudrehen. Aber ich glaube, das ist richtig schwierig. Und darauf wollen wir uns fokussieren mit so verschiedenen Sachen. Das, ich finde, daran zu arbeiten, dass eine Ampel sozialere Politik macht, Gewerkschaften in ihren Tarifauseinandersetzungen unterstützen, während der Europawahl vor allem versuchen, junge Menschen zu erreichen, unsere Ostlandesverbände dabei zu unterstützen, junge Menschen zu erreichen mit dem Blick auf die Landtagswahlen und die Kommunalwahlen im Osten. All das sind für mich relevante Punkte, um mittelfristig dafür zu sorgen, dass eine Stimmung eine andere ist.
Ja, spannender Punkt. Die gesellschaftliche Stimmung drehen, wollen wir auch nachher noch drüber sprechen. Aber zunächst mal, Bernd, an dich die Frage, die Grünen weiter Verbündete oder Verräter? Also du bist ja Teil der Antira-Bewegung und da gibt es einige Leute, die die Grünen bashen jetzt. Findest du das zu einfach oder gerechtfertigt?
Ach, das ist kompliziert. Man muss es schon wirklich benennen, meiner Meinung nach, dass die Grüne Partei und vor allem die Vertretung in der Regierung, also ne, die relevanten Ministerinnen und Minister, da hätten mehr machen können. Und besonders bei diesen Personen, also es ist mir schon sehr aufgestoßen, wie kontrafaktisch das verteidigt wurde, dass da wirklich gesagt wurde, das wären Verbesserungen. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Und sozusagen ist jemand, der jetzt auch mittlerweile wesentlich mehr Wissenschaft macht und der sagt, ja, wir können das ja eigentlich schon nachweisen, dass das nicht funktionieren wird, in dem Sinne, wie man sich das vorstellt. Und wir können ja schon zeigen, dass die Effekte von solchen Infrastrukturen und von solchen rechtlichen Maßnahmen einfach dazu führen, dass es eine Ausweitung vom Elend und vom Leiden an der Grenze gibt, dass sowas nicht gehört wird, das ist, finde ich, schon problematisch. Ich verstehe diese ganze Konstellation von, na, wie Parteipolitik funktioniert und wie Regierung funktioniert und so. Ich hätte es mir trotzdem, glaube ich, also von dem, was wir gehört hatten, war es schon auch, dass es zum Beispiel den Kontakt zwischen der Grünen Bundestagsfraktion und den Ministerien in der Hinsicht gar nicht mehr so gut gab. Und das ist dann tatsächlich so eine Frage, die man sich stellen kann, weil, also das ist ja quasi sozusagen so eine europa-verfassungsrechtliche Frage, wo das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich auch wirklich gesagt hat, nee, der Bundestag muss ja eigentlich eine größere Rolle spielen in europäischen Entscheidungen. Ne? Und da hätte man schon auch sagen können, ja, da müssen dann die Bundestagsfraktionen und die SPD-Bundestagsfraktion war ja teilweise auch sehr kritisch, müssen da eine andere Rolle spielen. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man dann auch wirklich da sagt, okay, es wird zwar eigentlich auf europäischer Ebene entschieden und das ist im Rat, also der Vertretung der Mitgliedstaaten oder der Regierung der Mitgliedstaaten, funktioniert das, aber ich hätte mir von einer Ampelkoalition zumindest schon gewünscht, dass sie sagen, auch wenn wir das formal vielleicht weniger müssen, vom Geist her, müssten wir das demokratischer organisieren. Und da, wir brauchen auch eine Debatte dazu. Weil das ist, glaube ich, genau das Problem, das wir jetzt haben. Also es wird mit so vielen Halbwahrheiten und Falschheiten auch argumentiert, dass es total schwierig ist, irgendwie überhaupt nur darüber zu reden, was da jetzt ganz genau passiert, was die Konsequenzen davon sein werden. Ne? Also die Beschlüsse zum Beispiel von diesem Ministerrat, über die wir so viel gesprochen haben, die kamen dann erst am 13., also 6 Tage später waren die überhaupt verfügbar. Und wir sitzen immer noch über denen, über den Beschlüssen, die sind irgendwie mehrere hundert Seiten lang, und versuchen zu verstehen, was es jetzt ganz genau bedeutet. Also ich finde, da müsste man wirklich sagen, die Sachen müssen besser erklärt werden und die Sachen müssen besser diskutierbar werden, weil sonst hat man natürlich genau diese Effekte, die Sarah Lee erklärt hat, dass die Leute sich davon abwenden, dass sie auch sagen, irgendwie, ich muss mich da gar nicht mehr engagieren, weil es so viele Level weiter oben ist. Was habe ich da überhaupt noch für einen Einfluss? Was kann ich überhaupt wissen darüber, was da für Entscheidungen gemacht werden? Das halte ich für. Also das müsste sich eigentlich ändern. Also das ist so vielleicht meine etwas nuancierte Antwort darauf. Es geht nicht irgendwie um Verrat oder, sondern es geht einfach darüber, ich verstehe, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass da auf verschiedenen Leveln verschiedene Akteure, also wirklich Personen, aber auch Organisationen anders agiert hätten. Aber da muss man halt jetzt weiter dran arbeiten. Und wie gesagt, mit dieser Instrumentalisierungs- und Krisenverordnung gibt es ja auch nochmal einen Haken für dich, wo man rein kann.
Ich finde es einen total wichtigen Punkt, den du aufmachst. Die Verantwortung, also man muss gar nicht drüber reden, ob zum Beispiel linke Grüne jetzt Verräter sind, oder linke Grüne müssen sich davon auch gar nicht pikiert fühlen, sondern sie müssen sich jetzt einfach fragen, was kann man eigentlich tun, damit man sich das nächste, also sieht man für sich eine Chance, sich das nächste Mal durchzusetzen? Wenn nein, was bedeutet das? Und wenn ja, also wenn man denkt, man kann sich nie bei sowas durchsetzen, was macht man dann in dieser Regierung? Und wenn man denkt, nein, es gäbe aber Wege, sich durchzusetzen oder relevant Dinge anders zu machen, dann muss man sich jetzt in die Lage versetzen, sie anders zu machen. Da muss man sich zum Beispiel als Bundestagsfraktion in die Lage versetzen, Dinge anders zu machen. Muss man sich als Partei in die Lage versetzen, Dinge anders zu machen. Und auch wir als Grüne Jugend können uns natürlich immer wieder nur fragen, so, waren wir früh genug dran, waren wir hart genug dran, hätte es andere Möglichkeiten gegeben? Und das ist, glaube ich, das einzig Faire, was man von den Leuten, also was Leute dann halt liefern müssen.
Ich finde es total richtig, was du sagst, weil das bedeutet, also ich meine, die nächste Verschärfung kommt. Du hast es gesagt, das ist im Nationalen, wird das irgendwie vorbereitet, aber es wird auch auf europäischer Ebene, weil der Punkt oder das Problem mit so Abschottungspolitiken ist ja, die funktionieren ja nicht. Die machen alles immer nur schlimmer, aber die liefern eigentlich nicht das, was man sich davon erhofft. Also außer man ist sozusagen richtig konsequent da drin und man wird Nordkorea. Das ist das, wo der Weg hinführt. Ne? Wenn du sagst Abschottung, und ich meine das richtig ernst und ich will, dass niemand kommt, sozusagen Nordkorea. Man sieht ja sogar, dass Großbritannien, ne, hat sich über den Brexit aus dem europäischen Asylsystem verabschiedet und versucht, so richtig radikale Politiken zu fahren, Ruanda-Plan und so. Und auch da funktioniert das nicht. Und das hat Gründe, das kann man auch alles erklären, das ist jetzt vielleicht gerade nicht so wichtig, aber das bedeutet, dass diese Methodik der Verschärfung, die kommt immer wieder, weil man immer sagt, wir müssen da noch härter sein, wir müssen da noch härter sein. Da muss man dann wirklich vorbereitet sein. Das stimmt, das ist, glaube ich, jetzt das Wichtige. Also wenn wir auch darüber sprechen, was das Nächste ist. Wir brauchen eben wieder solche Argumentationen, die zeigen, warum es nicht funktioniert. Wir brauchen alternative Modelle, wie sowas eigentlich funktionieren kann. Ich finde immer, wir müssen ein bisschen stärker noch in die Geschichte schauen, weil die Geschichte da auch immer einige sehr interessante Lektionen noch für uns hat. Dieses Jahr jährt sich zum Beispiel der sogenannte Anwerbestopp, ne, wo die Bundesregierung in den 70er Jahren 1973 beschlossen hat, das System der Gastarbeit zu beenden. Und es hat sehr zu sehr paradoxen Situationen geführt. Also das hat sehr viel damit zu tun, dass wir heute immer noch diese Diskussion führen, ob Deutschland eigentlich ein Einwanderungsland sei oder nicht. Also, ne, immer noch komischerweise, obwohl es doch eigentlich so glasklar ist. Und ich finde, darüber müsste man nochmal ein bisschen reden. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass darin auch gestärkt wird, so die Stimmen von Menschen, die schon gekommen sind. Ja, also es gibt ja eine lange und ich finde eigentlich auch schöne Geschichte der Einwanderung nach Europa und nach Deutschland. Und diese Migrationspolitik, wie die immer verhandelt wird aktuell, die schaut immer nur nach vorne und die hat nur so einen apokalyptischen Blick in die Zukunft, ne, wo es ja immer heißt, da kommen dann alle und der Klimawandel wird noch viel mehr Leute treiben. Und man müsste wirklich einfach mal zurückschauen und sagen, ja, solche angeblichen Situationen hatten wir schon öfter und die Welt ist nie untergegangen, Europa ist nie untergegangen, ne, Deutschland ist nicht untergegangen, die Zivilisation wurde nicht beendet. Das, was immer so behauptet wird, ne, dass es der Untergang des Abendlands wäre, also, ne, Apokalypse geben. Und das stimmt nicht. Und wir können das historisch zeigen. Und das auf die Zukunft anzuwenden und zu sagen, hey Leute, lasst uns mal nicht wieder die Fehler aus der Vergangenheit wiederholen, weil wir sie uns ja systematisch angeschaut haben. Ja, und weil es da Erfahrungen gibt und weil es da Geschichten gibt, die uns Leute auch dazu erzählen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Als Vorbereitung auf die kommenden Auseinandersetzungen um die Asyl, aber wirklich eigentlich die Migrationspolitik. Und ich sage immer, eigentlich um die Frage der Demokratie in Europa, die damit fundamental verbunden ist. Also deswegen muss man sich darauf vorbereiten.
Ja, danke euch beiden soweit. Die Zeit ist leider furchtbar fortgeschritten. Deswegen müssen wir auf die Zielgerade abbiegen und nur zum Ausblick eben noch der Blick in die Zukunft. Sarah Lee, du hast ja das Panorama, das Gesellschaftliche schon aufgespannt und wir müssen natürlich nicht nur begrenzt schauen auf bestimmte Reformen, bestimmte Beschlüsse, sondern auch das Feld weiter aufspannen. Und da zeigt sich natürlich, dass wir in der Defensive sind, nicht nur mit Blick auf eine humane Asyl- und Migrationspolitik, wo es ja de facto gesellschaftliche Mehrheiten gegenwärtig nicht nur in Deutschland, Griechenland, Italien auch für Abschottung eben gibt. Was müssen wir da aus eurer beider Sicht tun, um diese Welle aus Entsolidarisierung, Abschottung, um die zu brechen? Wie drehen wir da die Stimmung? Du hast es schon gesagt, Sarah Lee, wir müssen da versuchen, die Stimmung zu drehen. Was sind da aus eurer beider Sicht Hebel?
Also für mich ist die Strategie schon, die lowest hanging fruit zu nehmen. Und das sind für mich auch bezüglich der Menschen, die jetzt gerade Vorbehalte gegenüber Geflüchteten haben, die sagen, Abschottung finde ich eigentlich gut, nicht nur als politische Gegner wahrzunehmen, sondern erstmal eigentlich als Menschen meiner Klasse, mit denen ich viele gemeinsame Interessen habe und einen Weg zu finden, sich dazu vorzuarbeiten. Ich beschäftige mich ja zum Beispiel viel mit dem Bürgergeld und es hat total System, weil beim Bürgergeld stehen die gesellschaftlichen Mehrheiten auch schlecht. Nicht so schlecht wie beim Thema Asyl, aber das ist klar, wenn Leute sich nicht mal für ihre eigenen Interessen einsetzen, also wenn Leute nicht mal gegen die unsoziale Politik der Ampel auf die Straße gehen, dann sollen sie sich für Menschen einsetzen, die Bürgergeld beziehen, dann sollen sie sich für Geflüchtete einsetzen. Also das ist ja quasi immer weiter weg und immer weniger unmittelbar verbunden mit der eigenen Lebensrealität, auch wenn ich sagen würde, es einen Zusammenhang gibt, weil die Menschen, die fliehen wegen gesellschaftlichen Entwicklungen in einem Kapitalismus, der genauso dafür sorgt, dass diese Menschen im Niedriglohnsektor leben. Jetzt gehe ich natürlich nicht zu denen hin und sage, guck mal hier, ich habe den Karl-Marx-Flipchart mitgebracht, das sind deine gemeinsamen Interessen, jetzt hör auf, gegen Geflüchtete zu sein, sondern man muss es ja irgendwie erfahrbar machen miteinander und deswegen glaube ich schon, ein starker sozialer Kurs in einer linken Bewegung und eigentlich auch getragen von linken Parteien, die es schafft, in diese Bereiche der Gesellschaft vorzudringen, ist wichtig. Weswegen ich zum Beispiel auch sagen würde, es wird nicht nur alleine reichen, das dissidente Drittel der Zivilgesellschaft wieder zu beleben, die sich gegenseitig darin bejahen, dass sie dazu eine andere Position haben. Ich glaube, es wäre schon total wichtig, dass es das wieder gäbe. Aber mein Anspruch ist es schon, andere Leute zu erreichen. Und deswegen ist es mit der Grünen Partei zum Beispiel besonders so, man könnte jetzt sagen, die Grünen sollen einfach wieder ihr Kernklientel bespielen. In der jetzigen Situation vielleicht nicht die schlechteste Strategie, aber es bräuchte eine linke Partei, die es schafft, dahin auszugreifen, die Menschen mit sozialen Ängsten im Niedriglohnsektor, die arbeitslos sind etc. pp. Zu organisieren, weil ich glaube einfach, es ist ein großer Nährboden, wo eine politische Rechte drauf Politik macht und ich finde, das die ganze Zeit wieder zu verneinen, als hätten wir 2017 total Gaga. Also man sieht es immer, dass es Zusammenhänge gibt und ökonomische Zusammenhänge dahinter und die schon mal auszuräumen, das wäre, glaube ich, meine Strategie. Und wie macht man sowas? Ich glaube, 2022 hatten wir gute Möglichkeiten in Fragen von so Streiksolidarität, wo wieder mehr Leute in Gewerkschaften eingetreten sind, wo man quasi auch versucht hat, die Unzufriedenheit gegenüber der Ampelregierung zu repolitisieren. Aber naja, dass man als Linke viel miteinander geredet hat, aber wenig mit neuen Leuten, ist schon ein Problem der letzten, würde ich sagen, eher 10 Jahre und nicht der letzten 2 Jahre. Und deswegen glaube ich, gut, deswegen meinte ich, gute Stadtteilarbeit gegen Asylrechtsverschärfung ist vielleicht ein guter Weg. Und dann kann man sich schon fragen, hey, wer sind die Leute, die so zugänglich sind? Ich habe damals so Ankommen, also dieses Willkommens-Ankommen-Café in meiner Stadt in Unna mit organisiert, wo immer ganz viele nette, ehrenamtliche, nette Personen und Familien mit eingebunden waren. Wo sind diese Menschen eigentlich gerade? Wer sind diese Menschen, die das zum Beispiel jetzt für die ukrainischen Geflüchteten organisiert haben? Wären die auch erreichbar für ein Widerstand gegen Asylrechtsverschärfung generell? Und ist das zum Beispiel eine Gruppe, die man versuchen könnte, kurzfristiger mit ins Boot zu holen? Ich glaube, das sind so die kurzfristige und der langfristige Ausblick für mich. Dieser langfristige Ausblick für mich bedeutet aber auch, dass ich mich darauf einstelle, dass wir gegen jede Asylrechtsverschärfung kämpfen werden, aber dass es noch etwas dauern wird, bis wir uns richtig gut gegen sie durchsetzen können. Und das ist was mir schon Angst macht, weil diese sich verstärkende Rechtsruckdynamik natürlich auch zum Beispiel auch für Menschen wie mich bedeutet, dass es einfach unsicherer wird in dieser Gesellschaft, verbal und körperlich. Das bedeutet es auch für Geflüchtete, die damals gekommen sind. Und es wird es auch für Geflüchtete, also ich bin gar nicht geflüchtet, aber es bedeutet es für Geflüchtete, die damals gekommen sind und auch für Geflüchtete, die jetzt kommen. Und ich glaube auch darauf, als politische Linke eine Antwort zu finden, das zu adressieren, wäre auch gut, damit Leute nicht vor Angst erstarren gerade. Denn ich erwische mich selber manchmal dabei. Mhm.
Ja, danke dir. Stichwort Klassenkampf. Ich meine, da hast du ja selbst in der Grünen einiges auch zu tun als Teil des linken Flügels.
Ja, ja.
Da die Partei von so einem Kurs der Mitte auch wieder ein bisschen mehr nach links zu rücken. Ja, aber danke dir soweit. Bernd, auch an dich die Frage. Was braucht es jetzt aus deiner Sicht und vielleicht bei dir eher mit Blick von jemandem, der ja schon lange in der Antira-Bewegung in Deutschland und Europa aktiv ist? Findest du dich da auch wieder in dem, was Sarah Lee sagt, oder wie schaut's aus?
Ich fand mich in zwei Punkten jetzt total wieder, und das ist gar nicht, dass ich da viel Distanz habe. Also es ist, es gibt da für mich auch eine ganz persönliche Komponente, ne? Weil ich habe mich immer mit diesen Sachen beschäftigt, also ob das jetzt politisch oder wissenschaftlich war, weil ich noch weiß, wie das in den 90er Jahren sich angefühlt hat, ne? Wie bedrohlich das war, wenn man wie wir ausschaut und sich durch die Gesellschaft bewegt hat und was das bedeutet hat. Und das muss man auch wirklich nochmal dazu hin sagen. Also das sind nicht nur abstrakte Diskussionen, die wir über die Außengrenzen und über die Gültigkeit der Genfer Flüchtlingskonvention führen, sondern es macht ganz konkret was mit einem Klima in der Gesellschaft und es macht ganz konkret damit was, ob Leute plötzlich den Eindruck haben, sie können Leute auf der Straße angreifen oder sie können Brandsätze in Häuser schmeißen. Das sind ganz konkrete Effekte, die von sowas passieren. Und deswegen ist es eine wichtige Debatte, finde ich. Und deswegen ist es auch, also das ist keine rein akademische Debatte, sondern es hat ganz was damit zu tun, wie wir zusammenleben wollen. Deswegen sage ich immer, das ist eine eigentlich zutiefst demokratische Frage, die davon berührt ist. Das ist total wichtig, dass wir das immer wieder hervorheben. Es gibt wirklich, also ich finde, man kann das wirklich zeigen, aus diesen politischen Diskussionen ergeben sich lange Geschichten von rassistischer Praxis, die wirklich lange Nachwirkungen haben. Ne? Also ich sage nur mal die Tatsache, dass in den 2000er Jahren eine Neonazi-Zelle durch Deutschland gezogen ist und Migrantinnen und Migranten hingerichtet hat, dass, ne, wenn man das in der Biografie schaut, das hat ganz viel mit dem Asylkompromiss von 93 zu tun. Ich sage nicht kausal, aber ich will nochmal, um zu sagen, na, das hat Folgen, wenn wir solche Diskussionen so führen, und auch die Wortwahl hat darin Folgen, und die Ernsthaftigkeit, mit der sowas geführt wird. Und das andere Punkt, der mir wichtig ist, ich arbeite ja gerade in so einem Forschungsprojekt, das heißt Transforming Solidarities, weil sich das, glaube ich, ganz ähnliche Fragen stellt, wie man das eigentlich wieder zurückbindet, weil die Diagnose ist ja schon, dass wir in einer Welt leben, die sich wirklich massiv verändert, ne? Also transformiert. Deswegen nennen wir das Transforming Solidarities. Da kann man jetzt Globalisierung anführen, da kann man Migration anführen, da kann man die ganze Durchdringung mit digitalen Technologien anführen. Aber natürlich, wir kriegen es ja mit, ne? Mit der Pandemie und mit Krieg. Und natürlich macht es was mit der Art und Weise, wie wir zusammenleben. Und das macht auch ein bisschen was, oder es macht sehr viel natürlich damit, wie wir uns gegenseitig aufeinander beziehen und wie wir eigentlich zusammen handeln. Und deswegen diese Frage nach der Stadtteilarbeit ist meiner Meinung nach total wichtig, weil die neuen notwendigen sozialen Beziehungen, die wir ja brauchen, um mit diesen Umwälzungen in der Welt umzugehen, und zwar auf eine Art und Weise, dass wir nicht versuchen, uns gegenseitig in den Rücken zu fallen, sondern dass wir sagen, das gehen wir zusammen an, ne? Was ja wirklich sehr grundlegende Idee war, auch zum Beispiel im Sozialstaat, das wieder neu zu entwickeln und neu zu erfinden, das kann eigentlich nur erstmal im Kleinen und tatsächlich vor Ort passieren. Und deswegen bin ich da voll dabei. Und ich glaube, wir brauchen solche neuen Räume und wir brauchen solche neuen Arten zu kooperieren und eben uns auch gegenseitig aufeinander zu beziehen, weil wir nicht mehr in der Welt von vor 20, 30 Jahren leben. Die hat sich wirklich, krass verändert. Und ich glaube, wir brauchen neue Weisen, uns zueinander in Beziehung zu setzen, es soll nicht so pathetisch klingen, aber für mich, das geht mir wirklich oft durch den Kopf, wenn wir diesen Planeten retten wollen, also nicht nur für uns, sondern für die gesamte Menschheit und für die kommenden Generationen, und wenn wir nicht wollen, dass der entweder im Hitzetod untergeht oder im permanenten Krieg oder die ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und das ist ja blöd zu sagen, aber da lohnt sich's wirklich, dafür zu kämpfen, ne? Es ist wirklich, da ist viel zu gewinnen, und deswegen sollen wir das auf jeden Fall gemeinsam anpacken und nicht in der Resignation versinken, auch wenn es natürlich gerade, ich meine, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut, natürlich erstmal eine naheliegende Reaktion ist. Mhm.
Ich glaube, eins meiner Lieblingszitate, was mich durch die Zeit trägt, ist so Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Geistes. Also ich möchte mir nicht schönreden, dass man das jetzt, also dass man aus dieser Dynamik gerade einfach aussteigen kann, weil dann ist man permanent enttäuscht. Also wenn ich jetzt denken würde, die Grüne Partei wird das nächste Mal single-handedly jede Asylrechtsverschärfung aufhalten, dann kann ich mir ja jetzt schon Taschentücher holen, wenn ich anfange zu weinen danach. Also schon quasi die gesellschaftliche Entwicklung so ernst zu nehmen, wie sie ist, aber ganz fest daran zu glauben, dass sie anders sein kann. Es war auch Kollege Gramsci, oder? Ja, hat er gut gesagt, auf jeden Fall an der Stelle. Und das versuche ich mir auch zu Herzen zu nehmen, nicht zu vergessen, dass die Welt eine bessere und eine andere sein kann und den Glauben daran auch immer wieder zu fassen. Und ich finde tatsächlich auch, dass direkte ineinander, miteinander in Beziehung gehen, ist manchmal der beste Ort, um wieder Hoffnung zu fassen, weil man dann merkt, was man eigentlich miteinander gemein hat und welche Kraft es eigentlich hat, wenn man sich unterhakt. Und ja, deswegen ist es vielleicht Stadtteilarbeit gegen die Asylrechtsverschärfung und auch für die eigene Psyche und das eigene Durchhaltevermögen, wieder mehr mit anderen Leuten in Beziehung zu stehen, damit man diese Kämpfe nicht mit sich selber oder alleine austrägt.
Ja, vielleicht die Kombination von Wut und Empathie oder Solidarität, ne? Also Wut des Verstandes, ne? Mit Blick auf das, was sich vor unseren Augen alles passiert, aber auch Empathie gegenüber sich selbst und gegenüber den Menschen im eigenen Umfeld und dann nach außen hin bis über die europäischen Grenzen hinaus. Ne? Bernd und Sarah Lee, ich möchte euch vielmals dafür danken, dass ihr hier an diesem Podcast teilgenommen habt. Danke euch.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Ich fand es super, das Gespräch. Und natürlich total wichtig, dass es rausgeht und dass Leute das nochmal hören.
Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Sarah Lee Heinrich und Bernd Kasparek. Wenn ihr euch für die beiden interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann noch von mir soweit. Ich verabschiede mich jetzt in die Sommerpause und wir hören uns dann wieder in der ersten Augustwoche. Bis dann.